Wie kann man heutzutage Content-Marketing noch so aufbereiten, dass es mir wirklich was bringt? Wir haben dazu einen der größten Reiseblogs heute bei uns, und zwar Nuno Reist und den dahinterstehenden Vertriebsexperten Philipp Droper. Wir sprechen darüber, wie man als E-Commerce-Brand nachhaltig einen Content-Kanal aufbauen kann und was man bedenken sollte, wenn man im B2B-Vertrieb mit der eigenen Brand starten möchte. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute zu Gast der wunderbare Philipp Droper. Philipp, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, Thomas.
Sehr, sehr gerne. Also, Philipp und ich kennen uns schon einige Jahre. Wir haben uns früher mal bei den PC Web Meetups kennengelernt. Da ging es um Warenwirtschaftssysteme wie JTL und dergleichen. Für die, die PC Web nicht kennen, sind auch Partner von uns, E-Commerce-Partner, die sich dahingehend sehr, sehr gut auskennen. Dann hat der liebe Philipp HubSpot-Meetups gemacht und. Also da gab es einige Interessensüberschneidungen, wo wir uns einfach immer wieder, ich glaube, primär in Wien gesehen haben. Für mich war absolut. Da Philipp ein absoluter Vertriebsexperte. Überhaupt zu Beginn meiner Selbstständigkeit, bei meinem ersten geclosten Deal, habe ich ihn Philipp damals gefragt, ich so, Philipp, wie geht das eigentlich, dass man ein halbwegs gutes Angebot schreibt, wo man nicht einfach nur nach seiner Stunde verrechnet wird? Und da hat mir der Philipp zum Beispiel das Value-Based Angebotschreiben sozusagen beigebracht, was damals meinen ersten Deal geclosed hat, wofür ich bis heute noch sehr, sehr dankbar bin.
Heute ist gerne.
Ja, danke auch nachträglich. Heute ist der Philipp nicht mehr nur im Vertrieb tätig, sondern hat auch ein Family-Business, wenn wir es mal so unter Anführungszeichen stellen, im wahrsten Sinne des Wortes, worüber wir heute ein bisschen sprechen werden. Und dahingehend, lieber Philipp, übertrage ich das Mikro mal an dich. Philipp, wer bist du, was machst du, was hast du Jahre gemacht und was hast du zum Frühstück gegessen?
Also zum Frühstück gab es halt Pancakes. Als kurzen Einstieg, meine Kinder haben sie das gestern verdient, haben einen aufregenden Tag hinter sich gehabt, und jetzt habe ich heute in der Früh beschlossen, ich mache einmal zuckerfreie Pancakes mit Chunky Monkey, also Bananenmus und Erdnussbutter für die Proteine. Ja, Beste. Wer bin ich, wo komme ich her? Ja, danke Thomas auch für die Einladung. Freut mich auch, dass wir uns jetzt doch schon einige Jahre kennen. Mein Name ist Philipp Droper und komme eigentlich gebürtig aus der Steiermark. Bin seit jetzt bald 20 Jahren im Vertrieb tätig. Begonnen hat das Ganze in meiner Gemeinde, wo ich mein Taschengeld aufbessern wollte. Und der Bürgermeister, der unser Nachbar oder sagen wir so, in der Nähe gewohnt hat, gemeint hat, naja gut, wir haben ein neues Industriezentrum, wenn du die Firmen dazu bringst, dass sie bei uns in der Gemeindezeitung werben und dafür zahlen, dann kriegst du die Hälfte davon, von dem, was zahlen. Und das habe ich einfach gemacht, bin dort hingegangen und habe gesagt, wollt ihr bei uns werben, kostet so viel, und haben dadurch mein Taschengeld aufgebessert, und so bin ich dann auch im Vertrieb gelandet, in dem eigentlich mein Vater und auch mein Opa alle Vertriebsleiter waren quasi in Konzernen, war mir das schon in die Wiege gelegt. Hab dann versucht, irgendwie mich zu finden in schulischer Form. Hat nicht ganz so gut funktioniert, war jetzt kein außerordentlicher Schüler in dem Sinne. Hab dann viel durchprobiert, bin am Ende des Tages im Leistungssport hängen geblieben. Dann stellt man sich irgendwann die Frage, kann man damit irgendwann einmal Geld verdienen? In dem Fall war es Volleyball bei mir. Kann man, sehr schwierig, ist aber ein cooler Sport. Hat mir sehr viel beigebracht, was Disziplin betrifft, wie man mit seinem Mindset umgeht, Teamsport, wie geht man mit anderen Kollegen und Kolleginnen um, wie gewinnt man gemeinsam. Also da habe ich ziemlich viel gelernt, hatte super Trainer. Und am Ende des Tages habe ich mich für die Lehre entschieden, also auch keine Matura gemacht. Ich habe nur eine Sportmatura in dem Sinne. Wenn man die vorher machen muss, bevor man wirklich antreten darf, zu der Matura, die man dann quasi für den schulischen Abschluss hat. Und habe dann mehrere Lehren auch ausprobiert, bis ich dann Großhandelskaufmann und Bürokaufmann wurde. Also ich habe quasi das Bachelorstudium in BWL in der Praxis gemacht. Und das war eigentlich sehr, sehr cool. Also ich habe dann innerhalb von 3,5 Jahren vom, ich nenne es jetzt einmal Kloputzen angefangen in den ersten 2 Wochen im Lager, ja, als Lehrling mit 17, mit Ende 17, Anfang 18, Klo geputzt 2 Wochen lang und eigentlich nur das Lager aufgeräumt, bis rauf dann quasi Lagerbuchhaltung und dann eben auch im Verkauf hängen geblieben, ja. Und ja, am Ende des Tages war für mich dann der Weg eigentlich dorthin, dass ich dann in eine Werbeagentur auch gegangen bin danach. Die habe ich dann mit aufgebaut. Die hatten 2 Standorte, einen in Graz, einen in Wien. Und ich bin quasi die ganze Woche zwischen Wien, Graz und den anderen Hauptstädten gependelt, wo wir unsere Kunden hatten. Und habe dann mit 24 herum dort den Anspruch gestellt, dass ich auch gerne in die Geschäftsführung möchte. Und das wurde mir dann verwehrt und somit habe ich gesagt, okay, Hut, ich schmeiß den Hut da drauf, ich mache mich selbstständig. Genau.
Wo sind wir jetzt? Und wenn wir ein bisschen vorspulen sozusagen in der Zeit.
Das ist jetzt genau 10 Jahre her, nämlich lustigerweise, an dem Tag, eigentlich ziemlich auf den Tag genau, habe ich, glaube ich, ich habe im Juni 2014 meinen Gewerbeschein gelöst. Okay. Also das ist jetzt genau 10 Jahre her. Und wo sind wir jetzt? Mittlerweile ein Konkurs hinter mir. Zig Angestellte gehabt. Und viel gelernt, viel Schulden zurückgezahlt, also viel Lehrgeld bezahlt am Ende des Tages und mittlerweile aber auch viele Firmen mit aufgebaut in der Zwischenzeit als Interimsmanager. Einige davon erfolgreich, andere wieder weniger erfolgreich danach, weil es immer wieder Startups und Scale-Ups auch mit dabei waren. Und ja, mittlerweile leben wir, meine Frau und ich, vom Reisen. Aus einem Hobby wurde ein Familienbusiness und mittlerweile habe ich eine Agentur für SEO, Content Marketing und dabei auch quasi die Brand Nuno Reis, das ist unser Reiseblog, was mittlerweile zu einer Marke geworden ist, die über 1,5 Millionen Leute im Jahr erreicht, zum Thema Reisen mit Kindern.
Sehr, sehr fein. Genau. Das ist das Familienbusiness des 21. Jahrhunderts. Früher haben wir noch Handtaschen produziert, heute machen wir einen Vlog gemeinsam. Nein, Spaß beiseite. Genau. Magst du vielleicht einmal kurz ausholen, wie es so zu Nuno Reist kommen? Habt ihr irgendwann mal gedacht, wir posten sowieso auf Instagram, warum machen wir es nicht ein bisschen größer? Oder ist das
Das ist jetzt auch schon, das ist schon eine Zeit lang her. Da war Instagram noch so die klassische Foto Sharing-Plattform, wo man einfach seine Freunde ein Foto geteilt hat, damit sie sehen. Also ähnlich wie Facebook vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren, 12, 13 Jahren. Jetzt war es so, meine Frau, also wir sind sehr früh Eltern geworden. Also ich bin Vater geworden mit 24, meine Frau ist 2 Jahre älter. Und der Klassiker war, da waren wir eben noch in der Steiermark zu Hause, war so: Ja, jetzt kriegt ihr ein Kind, gell, jetzt ist euer Leben vorbei. Jetzt kennt sich das einrechsen, mit eurem Lebensstil, mit Reisen und Weltanschauen und so, gell. Und wir haben gesagt, naja, dann werden wir mal schauen, ob das wirklich so ist. Und am Ende des Tages haben wir dann einfach beschlossen, wir schauen einfach, wie es wirklich ist. Haben einfach unseren Sohn Nuno, einfach mitgenommen, der ist dann nach 7 Wochen, nach Zypern mitgeflogen. Und eigentlich war das relativ unproblematisch immer. Ja, und das hat eigentlich uns voll taugt. Und irgendwann haben dann andere auch in unserem Umfeld halt zum Fragen angefangen. Und dann haben wir gesagt, naja, dann lass uns einfach, also schreib halt drüber. Ja, mach halt so eine Art Tagebuch oder wie auch immer man das nennen möchte zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber die Jenny ist halt jemand auch, also meine Frau, die, und das schätze ich sehr an ihr, dass sie erst über Dinge spricht, wenn es nicht nur ein Luftschloss ist, ja, sondern quasi wenn es real ist und wenn sie weiß, von was sie spricht. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil am Ende des Tages haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir mal ein Jahr oder 1,5 und schauen, ob wir nicht nur, weiß nicht, 3-mal im Jahr irgendwo auf Urlaub fahren mit dem Kind, gell, oder irgendwo hinreisen, weil dann bin ich noch kein Reiseexperte mit Kindern, sondern ob wir das auch wirklich so weiter durchziehen. Und am Ende des Tages war es dann auch so, dass wir eigentlich, ich müsste jetzt lügen, wie viele Länder es im ersten Jahr waren. Er ist jetzt auf jeden Fall 9 und hat, ich glaube, knapp 90 Länder bereist mit uns. Deswegen.
Ich am Schädel, die sich. Oh mein Gott, der hat mit 9 mehr Länder gesehen als ich in meinem ganzen Leben wahrscheinlich. Aber
ja,
man hat doch vielleicht nicht die Reiseblock-Eltern gehabt in der Kindheit.
So ist es, ja. Oder es ist halt ein, wie soll ich sagen, wir haben uns irgendwann für den Lebensstil einfach entschieden. Ja. Das ist einfach ein Lebensstil, wo man sagt, man möchte die Welt sehen und man möchte vor allem seinen Kindern auch zeigen, wie es da draußen abläuft. Das war so der Grund und vor allem, wir wollten halt andere, oder das ist auch unser Hauptauftrag noch immer, wir wollen anderen Familien einfach zeigen und Eltern, dass das Leben mit Kindern erst so richtig losgeht. Ja, also ich hatte sehr lang diese Vorstellung, ich möchte erfolgreich sein durch Geld, durch Bekanntheit und durch, wie soll ich sagen, ja, viele Aufträge, große Firma, viele Mitarbeiter. Das hat sich in den letzten 10 Jahren sehr stark gewandelt, indem ich keine Mitarbeiter mehr haben möchte. Nichts für ungut, aber das ist einfach ein Riesenthema, eine Riesenverantwortung. Ich habe meine Mitarbeiter sind jetzt meine Kinder und quasi das Team sind meine Kinder und meine Frau. Das
ist Kinderarbeit.
ist genauso herausfordernd.
Ja, und, öffentlich.
Ja, und am Ende des Tages geht es um Zeit, ja. Zeit, die man mit seiner Familie verbringen kann. Das war für mich am Anfang auch so. Ich habe das erste Jahr von meinem Sohn so gut wie nur gearbeitet, sehr wenig mitbekommen davon. Bei meiner Tochter 4 Jahre später war es schon ein bisschen besser. Da konnte ich es mir dann ein bisschen besser noch einteilen, weil ich da eben meine eigene Agentur schon wieder geschlossen hatte 4 Jahre später und quasi als Interimsmanager unterwegs war. Und jetzt beim dritten Kind ist es sehr gut. Also ich stehe mit dem auf, gehe mit dem schlafen, gehe mit dem, übernehme den alle 2 Stunden und wir wechseln uns sehr gut ab. Also wir haben dann so Zeitblöcke. Und ich sehe ihn wirklich auch aufwachsen und das ist halt ein ganz anderer Zugang.
Das ist genau. Mega. Ich glaube, alle Familien, Väter und Mütter, die da gerade zuhören, nicken wahrscheinlich mit dem Kopf, die vielleicht Ähnliches durchgemacht haben oder durchmachen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man da auch die richtige Zeit für das Mini-Me mehr oder weniger freier. Ich bin selber kein Familienvater, ich kann das nur mit meinen Neffen und Nichten nachvollziehen. Aber ich glaube, die Zeit ja. Geht keiner zurück. Und wenn du dann auf die schaust und auf einmal ist dein größter Neffe schon 10 Jahre alt und denkst, boah, ich habe gar keine Ahnung, was in seinem Leben passiert ist, die Zeit kannst du nicht mehr zurückspulen. Das ist halt
absolut richtig. Und ich denke mir dann so, okay, in 10 Jahren kann ihm dann noch immer mehr Gas geben, wenn dann, was halt der Nuri, also der Nuno in dem Fall dann schon 18, 19, 20 ist, ja. Dann verbringt man ja eh weniger Zeit mit seinen Kindern. Und das ist schon ein Thema, was ich auch durch die Jenny eben gelernt habe, dass das eigentlich so das ist eigentlich Reichtum für uns, dass wir eigentlich frei entscheiden können, wann, wo, wie. Und das haben wir uns vor, dann eben 2016 haben wir den Blog quasi online gestellt, dann haben wir mal geschaut, was da passiert. Und lustigerweise, ich glaube, es waren 8 Wochen später, haben wir den ersten Auftrag bekommen, von der ÖBB den Nightjet zu bewerben und sind mit einem Filmteam gemeinsam nach Mailand gefahren und das war extrem lustig. Ja.
Geil. Wo wir auch schon zum Transfer kommen würden, was so, ich sage jetzt mal, Blog und so, wir können da jetzt noch ewig drüber reden, wie schön das Leben ist, wenn man das dokumentieren kann auf Instagram, aber es geht auch ein bisschen um den geschäftlichen Sinn dahinter, den vielleicht viele auch in ihr eigenes Unternehmen übertragen können, weil ihr habt einen funktionierenden Blog, viele Unternehmen haben einen Blog, können ihn aber bei Weitem nicht irgendwie lukrativ gestalten oder setzen halt auf SEO-Pferd sozusagen und merken, okay, irgendwie ist, also sie merken es vielleicht nicht selbst, aber die Zielgruppe weiß, das, was da geschrieben wird, ist nicht relevant für mich. Magst du da vielleicht so ein bisschen den Transfer mal zu, ich sage jetzt mal, E-Commerce-Firmen
absolut
übertragen, weil du hast mir im Vorgespräch auch schon mal gesagt, dass ja bei Nuno Reis auch ähnliche E-Commerce-Brands, ich sage jetzt mal, in dem Universum haben. Also es gibt ja genug Kinderlabels und dergleichen, also Kindermode, Spielzeug etc. Magst du vielleicht auch mal kurz in die Materie eintauchen?
Genau, ich wollte jetzt hier gerade auch den Bogen rüberspannen. Wir haben dann eben 8 Wochen später schon den ersten Auftrag bekommen und gesehen, okay, man kann eigentlich mit dem Ding irgendwie Geld verdienen. Ja, quasi Purpose ist das eine, ja, anderen Eltern helfen. Und daraus ist dann auch irgendwann die Idee zu unserer Agentur dahinter entstanden, der Ohana Marketing. Und habe dann einfach begonnen, auch so neben, also ich noch, meine Frau hat das hat hauptsächlich geschrieben. Ich habe mir dann irgendwann überlegt, okay, was interessiert Marken? Ja, am Ende des Tages, heute ist es so, wir haben im Jahr knapp 400.000 Leser. Ja, die kommen rein aus dem Dachraum. Zum Großteil aus Österreich, Deutschland und so ein kleiner Teil aus der Schweiz. Und wenn man jetzt sich positioniert, dann war für uns immer die Frage, wie positionieren wir uns? Ja? Bin ich ein Mama-Lifestyle mit Reisen und Kindern? Ja? Oder machen wir nur das und das richtig gut und schreiben nur übers Reisen mit Kindern und also halt Urlaub, Reisen, Aktivitäten mit Kindern? Und darauf haben wir uns dann quasi, wir haben dann auch also quasi so ein Vision Board auch gemacht gemeinsam, wo wir einfach aufgeschaut haben, okay, dafür stehen wir, das machen wir und da positionieren wir uns. Und das ziehen wir eben seit Jahren durch. Und deswegen gibt es bei uns auch nichts anderes und deswegen kommen diese Leser. Und deswegen kommen dann auch Marken, die diese Leser natürlich gerne als Kunden hätten. Und wie du schon richtig gesagt hast, wir haben natürlich einige Brands als Kunden, wie mit Zerlässig oder Ergo Baby oder ABC Design. Ja, weil man braucht natürlich auch viel Zeug, nenne ich es jetzt einfach mal Dinge und Zeug, wenn man Kinder kriegt, ja, oder Kinder hat. Ja, das fängt beim Kinderwagen an, geht über das Babytragen, geht über Gewand und so weiter und so fort. Und die haben alle einen Online-Shop. Ja. Und dadurch, dass ich eben aus dem Vertrieb komme, weiß ich, wie wichtig das einfach ist. Und da kommen wir wieder zurück zu diesem Value-Based Sales. Viele, die ich kenne aus dem Influencer-Bereich oder die auch einen Blog haben, fragen uns permanent, wie wir es schaffen, dass wir beide davon leben können. Plus Mitarbeiter, Freelancer-Mitarbeiter. Sage ich, es ist einfach, ich weiß nicht, man muss es nicht verraten, ja, weil natürlich unser Businessmodell ist sehr gefragt. Und ich will mir jetzt nicht meine eigenen, wie soll ich sagen, meine eigenen Mitbewerb weiter aufbauen, weil der ist eh schon stark genug, weil irgendwie immer mehr so Influencer rauspoppen, ja, die dann irgendwie natürlich auf unsere Kunden draufkommen, weil wir es natürlich bewerben und dann dort einfach anrufen und sagen, ja, wir machen das halt, was ich nicht. A Reel um 500 Euro. Ja, aber das ist es nicht, sondern das Ziel war immer, den Marken eine Plattform zu liefern. Und die haben wir jetzt geschafft. Und am Ende des Tages vertraut der Leser uns, was wir ihm empfehlen. Also wir sind dann quasi wie ein Ambassador für die Marke und kauft dann dort. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel E-Commerce-Brands bei uns anfragen und sagen, ja, wir schicken dir gerne mal ein paar Produkte und teste die und dann schreib drüber, dann sage ich, Leute, ihr habt das Business ein bisschen falsch verstanden. Ja, das könnt ihr gern machen mit jemandem, weiß ich nicht, der 500 Follower hat, aber wir sind gleichzustellen mit einer Plattform, einer digitalen Plattform, wo du gezielt deine Zielgruppe, die du haben willst, ansprechen kannst. Und wir sind die Vertrauensstimme, durch die das passiert. Ja? Und wir testen das dann gerne, aber wir sagen dann auch, wenn es ein Scheiß ist, ja? Das Produkt oder die Dienstleistung und so weiter. Also du kannst uns jetzt nicht sagen, okay, nur weil du uns bezahlst dafür, wird das dann nur positiv sein, sondern entweder, aber wir testen es auf jeden Fall einmal und überlegen dann. Und dann kommt eben der Content dahinter raus und man muss dafür halt verstehen, wie man Content produziert. Also bevor man den Content produziert, muss man verstehen, wie die Zielgruppe tickt. Ja? Weil dann kannst du dich da drin positionieren und das Produkt deiner Kunden. Und das machen wir am Ende des Tages. Also ich baue für jeden Kunden, den wir haben, eine Customer Journey, überlege mir, wie suchen die Kunden, wo kommen sie her, was haben die für Probleme und wie können wir das in den Kontext immer mit uns stellen, testen das Produkt, die Dienstleistung, die Region, ja, natürlich reisen wir auch viel, also Tourismusverbände, Regionen, Ausflugsziele, Attraktionen, whatsoever und schreiben dann drüber und schreiben das so, dass in der Regel, ich habe jetzt einmal kurz geschaut, so gute 90% unserer Beiträge landen auf Google Seite 1, ja, innerhalb von 1 bis 8, ja, zu den Sachen, wie die dort landen, ja, wie die Leute suchen und quasi sich interessieren für die gewisse Themen. Und das ist aber das, was ich merke, vor allem in der Beratung dann, also kommen über die Agentur, wir beraten natürlich unsere Kunden jetzt nicht nur über uns selber, also die gehen bei uns im Jahr Marketingbudget aus, ja. Und wir machen für die gesamte Jahresplanung auf einen Content, aber natürlich beraten wir sie auch auf ihrer Seite, weil es soll ja nicht, weil ich kann nicht, weil sonst bin ich eine reine Werbeplattform, das darf auch nicht passieren. Ja? Also es muss auch eigennütziger Content, freier Content auch also eigentlich noch immer vermehrt auf den Kanälen sein, weil sonst verlierst du das Vertrauen der Leser und bist gekauft quasi. Ja?
Das Siegel verlierst nicht mehr so schnell. Also wenn es dich da einmal ein bisschen
zu weit rauslehnst,
sozusagen, ja, und zu weit rausschießt, dann ist der Vertrauenszug abgefahren.
Genau, so ist es. Und jetzt machen wir das eben durch die Agentur so, dass wir natürlich unsere Kunden zweischneidig, also beidseitig betreuen. Ja. Auf der einen Seite geben sie Marketingbudget ja bei uns aus, auf der anderen Seite beraten wir sie, wie sie ihren eigenen Blog besser machen können, wie sie sich besser positionieren können. Und gemeinsam ist es dann so ein schöner geschlossener Kreis. Und das hat jetzt am Ende des Tages fünf, sechs Jahre gedauert, bis wir dort jetzt hingekommen sind, was wir uns vorgenommen haben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt als Philipp Dropper auch im Vertrieb einfach B2B-Brands halt, das ist so mein Steckenpferd, berate und ihnen sage, Leute, ihr müsst Content-Marketing machen, nicht weil ich es selber mache, sondern weil es am Ende des Tages der Channel ist mit dem höchsten Return on Invest, wenn du langfristig denkst. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt ein Fire Sale von irgendeinem Produkt machen, ja, dann putte ich das natürlich gerne in Ads rein, ja, wenn ich meine Zielgruppe gut kenne. Aber wenn ich eine Marke aufbauen will, wo ich regelmäßige Kunden generieren möchte, dann komme ich um das Thema Content Marketing einfach nicht herum. Ja. Und vor allem bei B2B-Brands ist es noch viel wichtiger. Also ich rede einfach aus Erfahrung, ob es jetzt Software as a Service ist, ob es jetzt Carsharing ist, ja, etc. Wenn du das gut machst, die Leute haben ein Problem und was machen sie als Erste? Entweder fragen sie mittlerweile ChatGPT oder irgendeine AI und die spuckt ihnen was aus, was sie findet, zusammengefasst, oder sie googeln, ja, oder sie gehen in die Suchmaschine und fragen die Suchmaschine nach ihrem Problem. Und das machen sie aber in der Regel 10-mal, bevor sie irgendeine Firma anrufen, weil sie wollen das erste Problem selber lösen. Mhm. Und wenn du das schaffst, deinen Content darauf auszurichten, Probleme zu lösen, dann hast du gewonnen. Ja, voll. Also am Ende des Tages.
Kurz zusammengefasst, weil du zuerst schon gesagt hast, du musst als Erster deine Zielgruppe verstehen, dann Content produzieren im Zuge der Customer Journey. Ich glaube, aus diesem Punkt sollte man sich fett irgendwo hinschreiben, weil, ich sage es mal, ich hab selbst so gelernt, mehr oder weniger Keywords mal ausfindig machen, was die Zielgruppe sehr interessiert. Ich sage jetzt mal beispielsweise Online-Shop erstellen und auf einmal schreibst du einen Blogartikel über Online-Shop erstellen, denkst du, warum liest den keiner? Weil das in der Customer Journey einfach schon im Kopf drinnen ist. Ich google jetzt nicht mehr, ich möchte einen Online-Shop erstellen oder ähnliches, sondern ich gebe in ChatGPT ein, was gibt es für Online-Shop-Systeme, die spucken mir aus Shopify, WooCommerce, Magento, Shopware und die Person fragt sich dann, was ist der Unterschied zwischen denen, weil mir irgendwann vielleicht ChatGPT keinen qualitativen Unterschied mehr gibt und dann ist gut, wenn du mit deinem Content-Marketing einen guten Beitrag mit einer schönen Vergleichstabelle droppst und einem YouTube-Video von dir drunter, wo du die zwei Dinge entsprechend vergleichst. Und das, glaube ich, macht einen qualitativen Unterschied, wo du dich langfristig richtig gut positionieren kannst und solche Vergleichsvideos oder Content genau in dieser Customer Journey einsetzt und da die Leute auf dich draufkommen, anstatt irgendwie generalistisch, wie ist es mit Baby zu reisen im Vergleich zu, wie ist es nach Zypern für 4 Tage mit 3 Kindern zu reisen? Das ist ein ganz anderes Problem in eine gewisse Stadt oder zu einem gewissen Strand, weil es sind vielleicht nicht alle Orte in Zypern oder ähnliches relevant. Also dieses sehr tiefe Verständnis für die Persona, mit der man, die man da adressiert, ist, glaube ich, so der Schlüssel zu gutem Content-Marketing. Ich kann da jetzt aber nur viel in der Theorie reden. Mein Content-Marketing hat auch noch zu wünschen übrig. ist aber bei uns ein anderes Steckenpferd. Aber sehr, sehr spannende Einblicke von dir mal.
Aber da auch vielleicht ganz kurz zurück, weil du am Anfang gesagt hast, wo wir uns kennengelernt haben, bei den Meetups. Warum habe ich Meetups gemacht? Wir machen jetzt bei Nuno Reist auch wieder Offline-Events, ja. Einfach weil das Community-Building, ein ganz wichtiges ist, auch im Zusammenhang mit Content Marketing. Bei den Meetups habe ich Folgendes gemacht. Ich habe nicht mich in den Vordergrund gestellt, sondern meine Partner, habe ein Problem meiner Community herausgenommen, was ich ja eh schon, wo es eh schon Content dazu gab, ja, wo wir Content produziert haben bei PC Web zum Beispiel, ja. JTL zum Beispiel, ja, Online-Shops, Warenwirtschaftssystem mit Online-Shop. Und haben mir dann die Partner reingeholt. Und ein Meetup, es ging nur um dieses eine Problem. So, und bei diesem Problem haben wir so viele Lösungsansätze gegeben, dass jeder heimgehen hat können und gesagt hat, geil, das mache ich jetzt. So. Mhm. Und 3 Wochen später hat das Telefon geklingelt, von alleine, ohne dass ich irgendwen nachanrufen habe müssen. Und gesagt, also, Philipp, ich war beim Meetup, ich habe das jetzt probiert, das hat schon ganz gut funktioniert. Aber ich habe jetzt niemanden, der mir das so richtig gut umsetzt.
Ja, und Julia.
Echt?
Vielleicht machen Online-Shops.
Das ist überhaupt kein Problem. Echt? Ja. Das ist gar kein so ein Zufall. Du, wir haben irgendwie 15 Leute da sitzen, die das für dich machen. Das ist überhaupt kein Problem. Sagen wir, wo es gerade stehst. Ich schaue mir das einmal an. Ja. So. Und ähnlich funktioniert es am Ende des Tages bei uns. Ja. Die Leute, das, was wir produzieren an Content, ist halt wirklich darauf ausgelegt, was die Leute für, ich nenne es jetzt einmal, Probleme haben. Ja. Die suchen ein günstiges Reiseziel, ja, mit Kindern. Die suchen schöne Unterkünfte, leistbare Unterkünfte. Die suchen Parklisten. Ja. Wie schafft man es mit einer 5-köpfigen Familie mit Handgepäck zu verreisen? Mhm. Ja, nur mit Handgepäck. Auf einmal, weil das ist sowieso das größte Fragezeichen, ja, wie das funktioniert. So, da geht es um Minimalismus, es geht um natürlich auch viel Einstellung und natürlich um den Kindern einfach auch ein bisschen eine neue Lebensperspektive auch zu zeigen, dass es alles außerhalb von Österreich, Deutschland und der Schweiz, da gibt es noch viel mehr und das schaut ganz anders aus. Ja. Mhm. Also es ist eine Persönlichkeitsentwicklung, Entwicklung der Kinder, ja, ja. Das sehen wir ganz stark.
Ja, ich bin gespannt, wie es ist, wenn eure Kinder so im Erwachsenenalter sind. Weißt du, bei uns, ich sage jetzt mal 97% mit angestellten Eltern, auch bei mir genauso, wie das Mindset von den Kindern beeinflusst ist, dass es eigentlich zum Beispiel selbstverständlich ist, dass man sich selbstständig macht, dass man selbst einen Wert schafft und nicht als Angestellter zum Beispiel arbeitet oder. Also es gibt ganz viele Szenarien. Ich denke, das ist mega spannend, das vielleicht so in 10 Jahren mal zu bequatschen, wie sich das so entwickelt hat. Aber das darf man dann Nuno selber erzählen.
Das werden wir dann sehen, was noch kommt. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich bin jetzt dort angekommen, wo ich sage, ich denke jetzt also natürlich beruflich und businessmäßig und auch im Vertrieb natürlich. Man ist immer in der Planung, ja. Also ich bin jetzt auch schon bald im Q4, Ende Q4 mit der Planung mit unseren Kunden und mit den Aufträgen, weil wir natürlich auch an die Ferien gebunden sind durch die Schulzeiten. Aber das Thema ist einfach, man muss ein bisschen auch im Hier und Jetzt leben und man kann nicht immer sich von dem ganzen Äußeren leiten lassen, auch wo viel Schlimmes in der Welt jetzt gerade passiert. Es funktioniert nicht. Und dann finde ich es auch immer wieder spannend, dass dann so Statistiken auch rauskommen jetzt zum Beispiel. Ich glaube, beim Standard war es und der ORF hat es auch geteilt, 95% der Österreicher fahren heuer in den Urlaub. Und wenn ich dann aber bei meiner Tür rausgehe und mit den Nachbarn rede, dann ist es sehr spannend, weil dann ist immer, es wird alles teuer und ich kann mir das nicht leisten und jenes nicht leisten und hin und her. Aber was machen sie trotzdem? Also der Urlaub, ja, also der Österreicher fährt auf Urlaub, der reist nicht, der fährt auf Urlaub. Also 80% der Leute in Österreich fahren auf Urlaub und reisen nicht. Das sind noch einmal 2 unterschiedliche Dinge.
Statistik komplett durchsichtig.
Ja. Nein, das ist unsere eigene Erfahrung auch. Ja. Urlaub und Reisen sind so völlig zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Ist aber an einem gewissen Tagespensum ist es Reisen, wenn man mehr als 3 Städte in einem Ausgang gesehen hat, ist Reisen.
Genau, quasi. Wenn man jetzt in All-Inclusive-Urlaub in Ägypten fährt, ist das jetzt nicht unbedingt für mich Reisen, ja, und die Kulturen kennenlernen und die Leute vor Ort und die Kulinarik etc., sondern das ist dann Urlaub machen für mich. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall, 95% der Österreicher fahren heuer in den Urlaub. Mhm. Und auf der anderen Seite wird dort immer drüber geredet, es wird alles so teuer, ich kann mir nichts mehr leisten und so weiter und so fort. Deswegen, das zeigt mir einfach ganz davon, wo der Stellenwert der Freiheit dessen ist, ich möchte an Orte, wo Sonne, Strand, Meer, vorhanden ist, dort fließt der letzte Euro hin. Ja? Mhm. Und wenn, ja. Wenn die Kreditkarte glüht. Ja? Deswegen, da bin ich das konnte ich glücklicherweise durch Statistik Austria schon von vor 6 Jahren sehen, dass Leute das Letzte, was sie ausgeben, da wird alles vorher gestrichen, ja, da sparen sie beim Essen, da sparen sie überall, aber wir fahren ein-, zweimal im Jahr fahren wir auf Urlaub. Ja. Mhm. Das heißt, wir haben uns da eigentlich gut positioniert und sitzen eigentlich in einem Wirtschaftsumfeld, was eigentlich gut wächst. Ja. Beziehungsweise jetzt nicht geringer wird. Corona war natürlich semi-optimal. Und da hatten wir auch viel Glück, weil da war meine Frau zum Beispiel noch nicht voll selbstständig, ja, also nicht die Macht, war noch Lehrerin zu dem Zeitpunkt. Das war sehr gut, weil da waren auf einmal alle Aufträge weg. Und eben dann seit 22 zieht es halt voll an. Ja. Mhm. Seitdem dieses Revenge Traveling nennt sich das. Ist ganz, ganz brutal. Ja. Also jetzt erst recht. Ja. Jetzt war ich 2-3 Jahre eingesperrt. Keiner durfte nichts machen jetzt.
Revenge Traveling.
Revenge Traveling heißt, nennt sich das. Ja.
Sehr cool. Cool, vielleicht viele, die jetzt wahrscheinlich zuhören, denken sich, okay, cool, der macht Geld mit einem Blog. Ich habe vielleicht eine E-Commerce-Brand und mir ist das vielleicht noch nicht gelungen, aber es kommt vielleicht über Content-Marketing ein bisschen was rein. Wie glaubst du, können vielleicht E-Commerce-Brands jetzt nicht unbedingt davon leben, aber vielleicht ihren Blog lukrativer oder ihr Content-Marketing ein bisschen lukrativer gestalten? Oder hast du vielleicht ein paar B2B-Tipps, wie man im Vertrieb besser auftreten kann? Ich glaube, da hast du ja deine Expertise in den letzten Jahren ein bisschen eingesammelt und da gibt es sicher einige Beispiele, die dazu beitragen könnten, dass die Brands sich auch vielleicht besser verkaufen.
Ja, also jetzt bei uns ist es ja wirklich so, für uns ist der Blog halt eine Einnahmequelle. Wenn ich jetzt was verkaufe, Produkt oder Dienstleistung am Ende des Tages, wie wir es ja auch mit der Agentur machen, dann ist es für mich ein Lead-Acquisition-Tool. Ja. Ein Blog sollte so aufgebaut sein, wie wenn du Leuten dein Wissen vermittelst und so weit wie möglich ihnen helfen möchtest, weil wenn sie nämlich dann drüber nachdenken, wo sie kaufen, dann werden sie dorthin zurückgehen, wo sie das meiste Wissen kostenlos bekommen haben. Das ist Fakt. Also da gibt es mehrere Studien dazu. Da gab es sogar LinkedIn hat einmal eine Studie dazu rausgebracht vor 1-2 Jahren, wo ich auch in einem LinkedIn-Webinar war, wo sie die präsentiert haben und ich habe dann gesagt, das ist mega spannend und das ist genau das, was ich auch sehe. Deswegen bin ich immer frei, wenn mich Leute fragen und zum Beispiel aus meinem Business oder halt aus dem geschäftlichen Umfeld Firmen auf mich zukommen oder Bekannte, die halt Firma haben, rufen mich an und fragen mich nach gewissen Themen, wie sie das machen würden, wie sie jenes machen würden etc. Und meine Frau sagt, warum gibst du denen so viel kostenlose Beratung? Ja, warum hilfst du denen so viel? Sag ich, erstens, weil ich es gern mache, Punkt 1, das ist ein wichtiger Punkt, das kann natürlich auch im Content-Marketing, muss das rüberkommen, du musst das einfach gern machen. Ja. Mhm. Also wenn die Firma als Marke so auftritt, dass sie das auch wirklich gerne macht und dir gerne hilft und dir gerne und das Produkt einfach geil ist, ja, oder die Dienstleistung, die sie machen, dann wirst du es genauso empfinden. Ja. Und so wie ich dir damals geholfen habe, du hast mir angerufen und gesagt, du, pass auf, hättest Zeit. Natürlich hätte ich die 2-3 Stunden dir verrechnen können, theoretisch. Ja. Hätte ich gesagt, du, das kostet irgendwie 120 Euro die Stunde. Am Ende des Tages habe ich gesagt, du, setzen wir uns auf einen Kaffee zusammen, sagen wir einfach, was dein Problem ist und dann gebe ich dir ungefiltert meinen Zugang, wie ich es machen würde. Ja. So. Mhm. Und was passiert dann am Ende des Tages daraus, so wie jetzt auch, es läutet halt 1-2 Mal im Monat läutet das Telefon und es kommt halt irgendjemand über irgendeine Ecke und sagt, Philipp, wie schaut's aus? Wir haben gehört oder du bist uns empfohlen worden oder wir haben gelesen. Mhm. Könntest du das und das und das? Mittlerweile, zum Glück, bin ich in der Situation, dass ich zu 95% Nein sage. Und mir wirklich sehr genau anschaue, mit wem ich was mache, einfach weil es sich einfach geschäftlich ausgeht. Und aber wenn du jetzt skalieren kannst, ja, wenn du ein Produkt hast, was skalierfähig ist oder Dienstleistung hast, die skalierfähig ist und nicht deine eigene Zeit ist, dann ist das natürlich sensationell, weil dann kannst du hergehen und dann kannst du das quasi umlegen, ja, auf dein Produkt, auf der Dienstleistung. Und darum ist es so wichtig, das rauszukriegen, ja, und den Leuten zu zeigen, wie sie mit deinem Produkt arbeiten, welche Probleme löst du damit. Aber dafür musst du es halt vorher verstehen, ja. Und wenn du das kannst, dann kaufen die das, ja. Und geben auch gerne Geld dafür aus. Und manchmal mehr sogar, als man glaubt, ja. Einfach weil wahrscheinlich der Pain einfach so groß ist bei gewissen Sachen, dass die Leute dann halt für schnelle Lösungen, eine qualitative, einfach mehr ausgeben. Und sie gehen zu dem, der ihnen halt geholfen hat. Genau. Im ersten Moment.
Gibt es ja Arnold Schwarzenegger das Buch auch Be Useful First, mehr oder weniger. Also
schafft
man Mehrwert, dann kommt alles zurück im Leben. Also das ist eine Gleichung des Universums, mehr oder weniger, dass wenn man gibt,
absolut,
bekommt sozusagen. Also ich würde es jetzt nicht immer nur darauf absehen, sondern einfach, sag ich mal, dieses gute Mindset irgendwie drinnen zu haben, dass man als erstes mal versucht, einen gewissen Mehrwert in einem gewissen Bereich von einem Problem, von einer Zielgruppe zu lösen und dann vielleicht im Nachhinein irgendwann die Lorbeeren unter Anführungszeichen erntet, ob das jetzt eine gute Rezession ist, ob das ein Auftrag im Nachgang ist. Man weiß nie, was dann 1-2 Jahre später kommt und wir leben hoffentlich alle etwas länger als 2-3 Jahre und man merkt sich dann auch noch nach 10 Jahren, hey, wo ich vielleicht meinen ersten, keine Ahnung, Online-Shop bauen lassen, wer hat mir das erste Mal gesagt, was ich für ein System da verwende und wer hat mich dahingehend beraten oder in welchem Podcast habe ich das vielleicht sogar gehört?
Ja, genau.
Auch ein Podcast ist ja ein Medium, wo man eigentlich primär gibt und eigentlich gar nicht nimmt, aber ich nehme ganz viel, weil ich zum Beispiel von dir extrem viel lerne im Zuge dieser Stunde, die wir da miteinander verbringen. Das heißt, man kriegt irgendwo immer was zurück im Leben.
Absolut.
Sehr, sehr spannend, wie du das so von deiner Seite aus siehst. Vielleicht noch einmal kurz zurückgespult zu Nuno Reist. Sicher, was auch viele interessiert und was wir noch nie im Podcast haben, ist, wie ist es mit so viel Followern zu leben? Wie ist es, sein Leben zu dokumentieren? Wie ist es, eine öffentliche Familie zu sein, sozusagen in dem Bereich?
Interessant am Ende des Tages. Es ist mittlerweile so, dass wir, oder vor allem, ich stehe sehr eher im Hintergrund, also ich kümmere mich um Foto, Video, Sales. Ja. Jenny, meine Frau, steht im Vordergrund. Wir schützen sehr, sehr stark unsere Privatsphäre im Sinne und vor allem auch unsere Kinder. Also wir zeigen keine Gesichter und wir dokumentieren eigentlich halt unsere Reisen, also unser täglich Leben eigentlich gar nicht, ja, weil wir eben kein Lifestyle oder Family-Blog sind, sondern bei uns geht es immer ums Thema Urlaub, Reisen, Aktivitäten mit Kindern. Und das siehst du auf unseren Kanälen. Aber gefühlt auf jeden Flughafen, auf dem wir sind, gibt es mittlerweile auch die Abmachung mit unseren Kindern, Leute, bestes Benehmen, weil man weiß nie, wer zuschaut. Und mittlerweile haben wir einfach die Größe. Und die wissen das auch. Also sie partizipieren ja auch daran am Ende des Tages. Also wir legen ja auch für unsere Kinder recht viel auf die Seite, weil natürlich die auch mitarbeiten in der Firma, ja. Und die wissen und haben halt, sie sehen, ja, quasi, was sie bekommen. Wir machen coole, richtig coole Sachen, ja. Dafür gibt's halt immer wieder ein bisschen was sie halt auch machen müssen, ja. Also wenn wir Fotos oder Videos drehen, die wissen schon ganz genau, okay, wir schauen nicht in die Kamera, ja. Weil wir wollen euch ja schützen, ja. Und das wissen sie. Wenn sie älter sind, können sie selber mal entscheiden, ob sie im Internet sein wollen oder nicht, ja. Und wir sagen auch nicht ihre Namen. Ich glaube, ich habe jetzt einmal quasi den Namen vom Ältesten gesagt. Da jetzt einfach aus Gewohnheit heraus. Aber wir sagen auch nicht ihre echten Namen. Ja. Einfach, um sie zu schützen. Ja. Und wenn wir auf Flughäfen sind, in der Regel werden wir immer erkannt. Also 1-2 Familien kommen in der Regel, vor allem wenn wir in Wien wegfliegen oder ankommen. Oder auch in Costa Rica. Wir waren letztens in Abu Dhabi, sind wir angesprochen worden. Wir waren jetzt wirklich in den Alpen unterwegs, waren auf irgendeinem Alpengasthof und da war eine Familie und die hat uns dann angesprochen und gesagt, ich habe jetzt die ganze Zeit überlegen müssen, aber ihr seid das, gell? Also wirklich, also es ist sehr, sehr lustig, ja. Und, aber auch, ja, es macht halt auch Spaß und am meisten Spaß macht es halt, wenn man dafür einfach dieses positive Feedback zurückkriegt. Ja, vor allem für die Jenny ist das, ich finde es cool, ja. Ich bin halt der Techniker und der Vertriebler und das ich liebe es, ja. Gewisse Sachen mache ich weniger gern, weil ich es einfach nicht gern mache, ja. Ist halt so, man macht nicht alles gern im Business. Aber wir haben es uns gut eingeteilt und die Jenny freut es natürlich immer immens, wenn das so tolles Feedback kommt, so, ja, wegen dir haben wir das und das gemacht und vorher haben wir so viel, wir haben uns nicht getraut, aber dann haben wir das gelesen und dann haben wir uns drüber getraut und das war so eine tolle Erfahrung und das ist halt, das ist dann schon wirklich sehr, sehr cool, ja. Und natürlich als Vater, das, was du einmal mir gesagt hast, als Role Model da quasi reinzugehen, Ich möchte einfach für meine Kinder da sein, so viel wie möglich und habe jetzt daran gearbeitet, 5 Jahre lang, dass das möglich ist. Ja. Und wenn allem, und deswegen ist halt manchmal auch schade, das sieht man natürlich außen nicht, was dann Arbeit dahinter steckt. Das ist immer so auf Social Media, ja. Und halt im digitalen Raum, dass man eigentlich sehr selten sieht, wie viel Zeit da in Produktion, in Bearbeitung, in Schreiben fließt. Deswegen kostet das auch alles gut Geld. Und deswegen können wir auch davon leben. Aber es ist halt nicht reines Zuckerschlecken.
Also und für die Influencer immer belächeln, dass das eh nur Videodrehen ist und vor der Kamera tanzen, da steckt etwas mehr dahinter meistens. Also man sieht das.
Genau, und wenn du dann eben nicht nur einen Kanal hast, wie die Influencer, die auf Instagram sind und das Video dann auf TikTok scheren oder vice versa, sondern wenn du eine Plattform hast, wo du einen Blog hast, du hast einen Newsletter, du machst Offline-Veranstaltungen, du hast eine private Broadcast-Gruppe, ja. Du hast Instagram, du hast Facebook und für jeden Kanal bereitest du den Content etwas anders auf, damit er eben gut funktioniert und damit du eben deine im Monat 500.000 Familien erreichst, dann ist das halt schon richtig Arbeit. Aber auf der anderen Seite, und dann kommen eben die Leute, die sagen, ja, die Urlauber sind schon wieder zurück.
Wieder nichts kackelt, aber irgendwie ging es schon davon.
Ja, ist halt so. Aber denen versuche ich dann immer aufklärend entgegenzuwirken und sagen, ich nehme dir mal mit, zeig dir mal, was da so dahinter steckt. Dann verstummt es sehr schnell. In der Regel. Und dann sagen sie meistens so, okay, ich will doch nicht tauschen.
Sehr, sehr gut. Vielleicht abschließend noch zu, ich sage jetzt mal ein bisschen weg von Nuno Reist, ein bisschen hin vielleicht noch zu deiner B2B-Vertriebserfahrung. Viele E-Commerce-Brands entdecken jetzt auch für sich, dass der Markt ein bisschen zurückgeht, inflationsbedingt, marktbedingt, interessensbedingt, es ist Zeit nach Lockdown sozusagen und konzentrieren sich jetzt auch viel darauf, in den B2B-Vertrieb zu gehen, das heißt andere große Händler anzusprechen, große Brands anzusprechen, auf Marktplätze zu gehen und dergleichen. Hast du da vielleicht ein, zwei Tipps, die E-Commerce-Brands mitnehmen sollten, wenn sie sich in den B2B-Vertrieb wagen? Soll man da einfach, ich sage jetzt mal, wenn ich Hundespielzeug verkaufe, direkt den Fressnapf anschreiben oder gibt es vielleicht einen strategischen Schritt, den ich da vorgehen sollte?
Lustigerweise, ich habe jetzt gerade wieder ein, zwei Beratungsprojekte, wo es genau um das Thema geht. Es gibt ja diese klassischen LinkedIn In-Mail-Nachrichten täglich. Ich weiß nicht, ob du die kriegst, ich krieg die täglich 4-5 Mal. Ey, wir machen Lead Acquisition für dich, wir sind so toll durch dich, wir machen B2B-Vertrieb on automation for you. Ja. Schwierig. Ja, ich sag's ja deswegen schwierig, ich automatisiere gefühlt mein halbes Leben. Ist durchautomatisiert, weil ich jeden Handgriff, den ich angreife, nicht zweimal machen will am Ende des Tages, sondern ich möchte mir um das kümmern, wo ich gut bin. Und das ist im persönlichen Gespräch mit den Kunden. Nur wie komme ich zu denen? Wenn ich jetzt schon 5 Nachrichten kriege und ich bin CMO oder CSO in einer Firma oder Vertriebsleiter oder Marketingleiter oder Geschäftsführer, ja, und ich kriege am Tag 10 solcher Nachrichten, dann wird der 11. da jetzt keinen Unterschied machen, ich werde es mir auch nicht anschauen. Auch wenn sie persönlich geschrieben ist. Das heißt, der LinkedIn-Kanal kann funktionieren, muss aber anders aufgebaut werden. Punkt 1. Ja, also mal nur E-Mails rausballern, funktioniert nicht. Das zweite ist, man muss wieder seine Zielgruppe kennen. Ich muss einmal wissen, wer ist in dem Unternehmen drinnen? Wie schaut mein Entscheiderboard aus? Das heißt, in der Regel, und das ist wirklich die Regel und nicht die Ausnahme, entscheidet das nicht einer allein, sondern das entscheiden 2-3 Leute, wenn nicht sogar mehr. Weil du schlägst beim Marketingleiter auf oder beim Einkäufer, ja, noch schlimmer, wenn du beim Einkäufer aufschlagst, weil der hat nämlich genau ein Ziel, und zwar günstig einzukaufen. Nicht gut für dich, ja. Also es spricht eher gegen das, was du willst. Und wenn du jetzt beim Marketingleiter aufschlagst, dann findet er das cool, weil er sagt, okay, das ergänzt unser Portfolio, das können wir gut verkaufen, der sieht wieder sein Benefit. Der Einkäufer sieht, ja, das ist teuer, da müssen wir brauchen eine größere Marge, ja, wir brauchen mehr Marge. Und der Geschäftsführer hat dann ganz einen anderen Zugang, der sagt einfach, ja, cool, das muss alles stimmig sein. Wir müssen unser Portfolio gezielt auswählen, der hat dann ganz einen anderen Zugang noch einmal. Ja. Das heißt, du musst eigentlich dein Produkt in drei verschiedene Kommunikationslinien aufbauen. Und je nachdem, mit wem du redest, ist eben der Value, den du lieferst, der andere, obwohl es am Ende des Tages vielleicht ein Hundespielzeug ist, ja, was immer das Gleiche sein wird. Ja. Aber der Zugang ist immer anderer. Und deswegen funktionieren viele Dinge, die leider jetzt durch solche ganzen Coaches und so weiter meiner Meinung nach zerstört worden sind, einfach nicht mehr, weil sich das keiner mehr anschaut. Ja, also ich kriege auch in meine ganz normale Gmail-Inbox am Tag 5, 6, 7 solcher E-Mails von irgendwelchen automatisierten E-Mail-Automations. Ich lese sie mir immer durch und ich sehe in den ersten zwei Sätzen, Punkt 1, ist es mit ChatGPT geschrieben? Ja. Mhm. Und Punkt 2 ist, hat sich der irgendwas von mir angeschaut? Mhm. Irgendwas.
Oder sich irgendwo mal überlegt, wenn ich wie eigentlich ansprechen mag.
Genau. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist für mich, dann schreibe ich da gar nicht, dann geht es direkt in den Papierkorb. Ja? Mhm. Und was wir zum Beispiel eben ich bin im B2B-Vertrieb mit Nuno Reis, ja, weil wir natürlich nur Brands und Marken und Tourismusverbände haben, das sind alles Unternehmen. Was mache ich dann? Ich setze mich mal hin und überlege mir ganz genau, wer das dort sein kann. Schau mir, wenn es eine Teamseite gibt, die Teamseiten an und so weiter. Und überlege mir, was wir denen anbieten können und wie die Story schon ausschaut. Und vor allem, was haben wir für andere Kunden schon gemacht, die ähnlich ausschauen? Das heißt, ich schicke immer mit eine Case Study und eigentlich das Endprodukt, was am Ende des Tages, wie es für sie ausschauen kann. Und dadurch, wenn die das Budget haben, arbeiten die mit uns. Mhm. Also es gibt nie so, ja, wollen wir nicht, ja, weil es nicht passt. Also habe ich jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, nicht mehr gehört. Mhm. So, es ist maximal so, würde man gern, können wir uns nicht leisten.
Mhm. Sehr cool. Das heißt, man sucht sich mal spezifisch seinen Perfect Match, so mehr oder weniger aus. Und desto mehr Zeit ich dann noch mit der Suche verbinde, welche Person ich dort anspreche und welchen Wert ich ihr liefern kann. Jetzt nicht allgemein den gesamten Unternehmen, klar, das Unternehmen kriegt mehr Reichweite, aber das interessiert jetzt weniger Einzelpersonen vielleicht im Unternehmen. Und du hast gesagt, dass der Einkäufer sieht die schlechte Marge, die er einkauft sozusagen. Der Marketingleiter sieht seine Beförderung, weil er mehr oder weniger das Sortiment entsprechend ergänzt hat und dann bei der Geschäftsführung aufklatschen kann und sagt, hey, wir haben jetzt ein sehr spezifisches neues Portfolio, das wir genau in dem Bereich einsetzen können und der Geschäftsführer ist happy. Genau. Am Ende des Tages, weil der genau seine Vision oder sein Unternehmertum da eigentlich mitverfolgt und happy ist, dass andere für ihn in die richtige Richtung entschieden haben. Aber wenn nie jemand anfragt, wird sich natürlich auch wenig auf deiner Seite tun. Gut, würde ich sagen, machen wir so unter das Thema Content Marketing, B2B-Vertrieb einen kleinen Strich. Ich stelle am Schluss noch immer noch kurz ein paar persönliche bzw. philosophische und visionäre Fragen. Und wenn wir jetzt schon so viel vom Reisen reden, dann habe ich mir gedacht, ich frage dich einfach mal, du darfst drei Sachen mitnehmen auf eine einsame Insel. Was ist es? In Klammer, es darf nicht deine Familie sein, die du jetzt... Also,
das wäre schon die erste Sache gewesen.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt aufgeregt gewesen.
Wenn ich mal aussuchen kann, wohin, ja, und es gibt Wellen, dann nehme ich mein Surfbrett mit. Wenn ich allein dort bin, brauche ich keine Badehose. Ne? Ja, spare ich mal das einmal. Ja. Gutes Essen.
Und eine Handelbank, oder?
Und eine Handelbank am Ende des Tages. Wobei, es würde wahrscheinlich ein Baumstamm erreichen, der dort rumliegt. Viel gibt's nicht. Ja. Musik. Braucht Musik.
Ja. Stimmt.
Also würde man sehr, sehr viel Musik mitnehmen.
Sehr gut. Ansonsten drehst du sie selbst auf Kokosnüssen und dergleichen.
Ja, und trommel ein bisschen.
Ich stelle mir da gerade vor, Philipp wird auf der einsamen Insel mehr oder weniger ausgesetzt, 5 Jahre später komplett aufblasen. Ja. 5 Jahre durchtrainiert, komplett gebräunt. Perfekter Surfer. Ja, sehr, sehr spannend. Und zweite Frage vielleicht noch, was bedeutet für dich Erfüllung?
Die habe ich jetzt gefunden, muss ich ehrlich gestehen. Also Erfüllung ist eigentlich mein tägliches Leben derzeit. Ich stehe extrem gern auf, bin der Erste und gehe als Letzter schlafen. Auch wenn es anstrengend und hart ist manchmal, aber ich bin genau dort, wo ich vor 5 Jahren, 6 Jahren sein wollte.
Sehr geil.
Und das hoffe, dass es noch lange so bleibt.
Sehr schön. Das heißt, das Vision Board von den letzten 5 Jahren wurde vielleicht erfüllt. Aber vielleicht auch eine abschließende Frage. Was hast du geglaubt vor 10 Jahren, wo du jetzt stehen wirst? Und wo glaubst du jetzt, dass du in 10 Jahren stehen wirst?
Ja, das ist gut. Vor zehn Jahren habe ich meine Frau kennengelernt, da habe ich gesagt, ich möchte reich sein. Ich möchte eine geile Firma haben mit vielen Mitarbeitern und 1- bis 2-stelligen Millionenbereich. Das möchte ich im Kopf liegen. Hat sich nicht ganz erfüllt. Ja, also ich habe eine wundervolle Familie, das wollte ich auch, aber das ist schneller gekommen als erwartet. Und wo ich jetzt in 10 Jahren sein will, ich kann es dir nicht sagen.
Reich, Familie, Millionen.
Nein, das ist es geil, aber ich schätze mittlerweile Ruhe. Ja. Ich schätze auch mittlerweile Garten.
Ich fühle es, ich sehe deine Instagram-Stories immer im Garten. Ja. Und ich fühle das halt so sehr, dieses ab 30, wenn du im Gespräch gehst mit, wie pflegst du eigentlich deinen Garten? Wie wachsen die Himbeeren? Genau. Was ist gerade für ein tolles Wetter für den Garten? Sehr, sehr spannend. Aber,
deswegen, ich kann es dir nicht sagen. Bestmöglicher Dad sein für die Kids jetzt.
Das ist ein sehr, sehr schönes Ziel. Und ich glaube auch ein sehr, sehr schöner abschließender Satz auch für alle, die Familie gründen wollen oder auch Familie haben, dass es auch sehr, sehr viele Personen gibt, denen es ähnlich gibt, also die Business führen oder vielleicht irgendwo einen Job nachgehen und da nebenbei natürlich auch noch eine Identität als Elternteil übernehmen, die wissen, dass das Leben nicht immer einfach ist, manchmal auch anstrengend sein kann, aber schlussendlich die Arbeit auf jeden Fall, ja, die Zeit wert ist. Und in diesem Sinne, lieber Philipp, mag ich mich bei dir auf jeden Fall mal bedanken für deine Einblicke und jetzt sicher noch für die Interessentinnen und Interessenten da draußen, die sich fragen, hey, der ist cool, Nuno Reis kenne ich jetzt schon, aber wie komme ich mit dem Philipp in Kontakt? Wäre jetzt die Frage, auf welchen Kanälen findet man dich momentan?
Instagram, LinkedIn, das ist es eigentlich. Und oder ihr findet uns über nunoreis.at. Und ich glaube, den Link wirst du dann in die Beschreibung wahrscheinlich noch reingeben, oder?
Genau.
Oder die Profile, genau.
Yes, also alles, was ihr über den Philipp finden wollt, werden wir euch in die Shownotes packen. Wie der Philipp zuerst schon gesagt hat, vielleicht nicht die 12. In-Mail schicken mit einer Werbung an den Philipp. Die wird wahrscheinlich im Papierkorb landen. Ansonsten hört euch der Philipp sicher gerne mal zu, was ihr zu sagen habt und kommt mit ihm in Kontakt und tauscht euch gerne aus über alles Mögliche, über Content-Marketing, B2B-Vertrieb, E-Commerce, alles, was dazugehört. Philipp ist auch manchmal bei unseren Veranstaltungen mit dabei. Das heißt, wenn ihr Glück habt, dann trefft ihr ihn wahrscheinlich auch persönlich bei uns. Ja, in diesem Sinne, lieber Philipp, mag ich mich bei dir bedanken. Danke für deine Einblicke.
Ich danke für die Einladung. Ja.
Wertvolle Zeit, die du mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, es war für die eine oder andere Person einmal ein bisschen was dabei und ein bisschen eine Abwechslung auch zu den sonstigen Inhalten, die wir sonst haben, also wo es sehr strikt um Shop-Systeme und Co. geht, sondern dieses Mal auch sehr viel die persönliche Ebene mit der E-Commerce-Ebene verbunden. Ich glaube, das war eine sehr, sehr coole Folge und vielleicht für dich, Philipp, noch ein kleiner Abschlusssatz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Also ich kann nur euch mitgeben, macht das, worauf ihr Lust habt und versucht es irgendwie, wenn euch jemand sagt, es geht nicht, dann erst recht zu machen und versucht sich das Leben so zu bauen, wie ihr es gerne hättet. Ja, also vor 5 Jahren habe ich auch nicht gewusst, dass ich es schaffe, aber wir haben es uns vorgenommen, arbeiten täglich dran und versuchen es auch zu genießen.
Das ist ein mega schöner Abschlusssatz. Alles kann erschaffen werden. Sobald es in deinem Kopf ist, kannst du
genau
Meilensteine und einzelne Schritte dahin tragen, dass es soweit kommt. In diesem Sinne, meine Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war wieder eine weitere Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts und gleichzeitig möchte ich auch ein großes Danke an euch aussprechen, nachdem unser Podcast nun bereits schon ein Jahr besteht und wir bis dato über 3000 Zuhörerinnen und Zuhörern bei uns für die Themen begeistern konnten. Deshalb vielen lieben Dank für mehr als 100 wunderbare Bewertungen und ich hoffe, ihr seid auch im zweiten Jahr noch so aktiv mit dabei, wie auch jetzt schon im ersten Jahr. Ihr helft uns natürlich, wenn ihr den Podcast oder einzelne Podcast-Folgen teilt. Falls ihr noch nicht bewertet habt, bitte gerne eine positive Bewertung hinterlassen. Dann freut uns das natürlich in unserer Arbeit und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche, ein wunderschönes weiteres Jahr mit unserem Podcast und wir hören uns hoffentlich schon in ein paar Tagen wieder. Bis bald.